Mama macht Business. Der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 52. Episode von Mama macht Business. Meine heutige Gästin ist Jasmin Reddich, zweifache Mama und gleichzeitig Unternehmerin. Ihr zweites Baby ist gerade mal ein paar Monate alt und wisst ihr, was sie in der Zwischenzeit nicht gemacht hat? Elternzeit. Jasmin hat einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen, mit einem kreativen Business, das sie zusammen mit ihrer Partnerin Sue aufgebaut hat. May & Barry. Ihre Mission? Menschen dabei helfen, wieder kreativ zu werden. Mit einer Membership, die Online-Kurse und viele Produkte anbietet, die ihre Community liebt. Aber Jasmin ist mehr als nur kreativ. Sie hat Kommunikationswissenschaften in Buenos Aires studiert, war Künstlermanagerin im YouTube-Business und hat ihr Hobby Handlettering zu einem Unternehmen gemacht, das heute eine GmbH ist. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, ohne dabei den Verstand zu verlieren? Genau darum geht's heute. Seid gespannt auf ehrliche Einblicke, kreative Inspiration und jede Menge Aha-Momente. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr, 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 dass du es heute hierher geschafft hast mit einem gerade mal 5 Monate alten Baby Nummer 2. Also, dass du heute hier bist, ist mir eine große Ehre.
Danke. Ich freue mich auch richtig doll, hier zu sein. Das mache ich natürlich sehr gerne möglich.
Ja, super spannend. Wir plaudern heute über dein Leben als Zweifachmutter und als Unternehmerin. Du bist die eine Hälfte von May & Barry, ein Kreativprogramm, sag ich mal, was man insbesondere auf Instagram und YouTube gut beobachten kann und super schön ist anzusehen, was ihr da alles auf die Beine stellt, was ihr für Produkte kreiert. Und mich interessiert total, wie du das Ganze als Mama hinkriegst, ein Unternehmen zu führen, das eben zu koordinieren, zusammen mit deiner Partnerin und trotzdem irgendwie dein Privatleben nicht zu kurz kommt, du das alles unter einen Hut bekommst. Das ist immer so die spannende Frage und darüber möchte ich heute gerne mit dir reden.
Ja, super gerne.
Lass uns doch mal ganz praktisch reinstarten mit der Frage, wie sieht denn momentan mit so einem kleinen Baby und Unternehmen und noch einem größeren Kind, wie sieht denn da gerade so dein Alltag aus?
Ja, gute Frage. Immer ein bisschen anders. Wir haben uns jetzt mittlerweile ein kleines bisschen eingegroovt. Der ist ja wirklich noch ganz frisch und beim zweiten Kind habe ich mir ein bisschen den Druck rausgenommen und habe einfach gedacht, komm, ich lasse es einfach auf mich zukommen, was ja ein großes Privileg auch ist, dass ich das so machen kann. Bei uns sieht es so aus, nach einer manchmal mehr, manchmal weniger erholsamen Nacht stehe ich morgens mit dem Baby auf. Mein Mann übernimmt den Großen und macht ihn für die Kita fertig und bringt ihn in die Kita. Wenn ich Glück habe, kriege ich davon sogar gar nichts mit, weil das Baby bis 8:30 schläft. Also das ist zurzeit gerade ganz gut, aber ist nicht der Normalfall. Und genau, dann stehe ich mit dem Baby auf, mein Mann arbeitet dann. Wir haben hier, also das ist unser geteilter Workspace aktuell normalerweise. Also früher habe nur ich hier unten gearbeitet. Er arbeitet dann aber hier von 9 bis 12. Und um 12, nachdem ich oben gestillt habe, selber Kaffee getrunken habe, mir was zu Frühstück gemacht habe und parallel auch immer E-Mails schon mal beantworte am Handy, also das mache ich schon mit Baby, weil der schläft ja noch relativ viel. Und genau, und um 12 machen wir dann die Babyübergabe, so nenne ich das immer. Dann, genau, habe ich ihn quasi oben fertig und mein Mann kommt hoch und ich komme runter. Und dann arbeite ich von 12 bis 3 hier unten. Das ist natürlich nicht am Stück, weil dann hat er doch noch Hunger. Der ist halt auch bisher noch voll gestillt, weil ich wieder kein Vergnügen habe, auch mal zwischendurch die Flasche zu geben. Wir haben es versucht, aber ist halt einfach, wie es ist. Und genau, deshalb bin ich halt immer quasi auf Abruf bereit. Und ja, und dann wird auch schon mein Sohn abgeholt von der Kita, der erste. Das macht auch mein Mann meistens. Und dann ist es halt so, der Nachmittag ist sehr gemischt. Also entweder ich schaffe es noch ein bisschen parallel was zu machen. Wir haben halt an manchen Tagen ein bisschen intensiveren Workload, wo ich dann halt auch noch nachmittags arbeiten muss oder möchte. Oder manchmal klappt es halt nicht so gut und dann arbeite ich erst wieder abends tatsächlich ungesunderweise aus dem Bett raus.
Ja, Boffis nenne ich das immer mit einer Kollegin, also Bett und Office miteinander verbinden. Die macht das normalerweise am Tage, ich mache das auch immer abends, so wie du.
Ja, es ist manchmal so.
Ja, es gibt halt so Phasen. Aber was besonders spannend ist, du teilst nicht viele Einblicke auf Instagram, aber wenn du sie mal teilst, ich habe vor einer Weile mal eine ganz spannende Story von dir auch gesehen, wo du auch ein bisschen mehr Einblick gegeben hast, wie es halt ist, als Mama jetzt zu arbeiten und eben keine Elternzeit zu haben. Denn der große Unterschied ja zwischen Kind Nummer 1 und 2, wenn ich das jetzt richtig sehe, bei Kind Nummer 1 hattest du ja noch eine Teilzeitstelle und warst quasi angestellt und wahrscheinlich dann auch in Elternzeit. Und jetzt bei dem zweiten Baby dann wahrscheinlich nicht. Wie sind so diese Unterschiede? Du hast ja jetzt quasi den direkten Vergleich zwischen diesen zwei Varianten.
Ja, wobei ich muss sagen, ich hatte Elternzeit von dem Teilzeitjob, aber ja nicht von Mainberry. Von daher ist es eigentlich ziemlich ähnlich, mit dem großen Unterschied, dass das erste Baby viel herausfordernder war und wir auch Corona-Lockdowns hatten und einfach dieses Ganze drumherum war ganz anders und unser Business war noch nicht so etabliert wie jetzt, dass wir so klare Strukturen hatten. Das heißt, es war alles so ein bisschen, ja, nicht ganz so strukturiert, so wie jetzt. Jetzt habe ich einen richtigen Ablauf eigentlich, aber ich hatte auch keine richtige Elternzeit. Also ich habe schon auch bei Baby Nummer 1 die ganze Zeit gearbeitet. Mehr oder weniger. Zwar anders als jetzt, aber auch.
Und bist du jemand, der das braucht und deshalb auch tut oder gab es einfach keine andere Variante?
Ja, das ist eine super gute Frage. Ich sage immer dazu, dass ich das mache, weil ich das möchte. Weil wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen oder Bekannten oder was auch immer jemanden treffe und so und genieße die Elternzeit und ich sage so, nee, ich arbeite schon. Es ist halt immer so Mitleid, also immer eher so, oh du Arme, wie schaffst du das? Oder manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Unverständnis, so nach Motto, genieß doch die Zeit und so. Aber es ist halt einfach nicht das Modell, was wir fahren. Ich persönlich möchte gar nicht bei Mainberry raus sein für ein Jahr. Also ich nenne es jetzt mal ganz klassischerweise dieses Elternzeitjahr. Das möchte ich gar nicht haben. Ich hätte das Gefühl, dass ich einfach viel verpasse und nicht, weil ich alles kontrollieren möchte, aber einfach, weil mir das wirklich Spaß macht. Und bei uns, wir haben diese Woche sehr viel über so einen Begriff gesprochen, den wir so ein bisschen ins Leben für uns gerufen haben, dieses kreative Kribbeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon, wenn man so 1000 Ideen hat und dir kribbelt es wirklich, du willst es einfach umsetzen, du willst Sachen machen, sei es jetzt ein neues Hobby oder halt auch Sachen für den Job, den man ja gerne als Selbstständige macht. Und das wäre mir einfach zu krass. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht und ich liebe das, dass ich das so vereinen kann. Und ich muss ja auch sagen, mein Job ist ein sehr dankbarer Job. Wir haben uns ja viele Jahre bis zu diesem Punkt, an dem wir jetzt stehen, haben wir hingearbeitet. Und jetzt nehme ich mir natürlich auch so ein bisschen die Früchte davon, ne? Also ich habe nicht mehr dieses nervöse, oh Gott, ich muss die ganze Zeit schauen, dass uns nicht ein Kunde schreibt oder dass ich das abgeben muss und so. Wir machen halt viel einfach nur für uns und entscheiden selber für uns, was die Deadlines sind. Das genieße ich auf jeden Fall.
Ja, das ist ein super spannender Punkt, den du da ansprichst. Ihr habt ja 2017 gestartet und habt ja wirklich eine ordentliche Reise hinter euch, habt natürlich im Zuge der Pandemie und so natürlich dann ja auch Sachen verändern müssen, anders aufstellen, wem ging es nicht so, aber spannend ist nochmal, ihr habt ja schon dann auch nochmal einen anderen Dreh reinbekommen und habt euch sehr spitz ausgerichtet und heute eben diese Kreativ-Membership, die ja auch sehr bekannt ist sozusagen. Also was sind sozusagen die Erfolgsparameter gewesen dafür, dass es jetzt so gut laufen kann?
Definitiv Konsistenz. Also wir sind immer am Ball geblieben. Wir haben nie uns auf die faule Haut gelegt, sage ich mal, oder gesagt, ach, das mit dem Lettering, das ist jetzt vorbei, dann lassen wir es doch einfach sein. Sondern wir haben uns immer neu orientiert und was wir halt sehr leben, ist dieses, wir warten nicht, bis wir alles komplett fertig konzipiert haben, bevor wir mit etwas rausgehen und uns einen Businessplan und jedes mögliche Detail durchgedacht haben, sondern wir machen halt sehr viel so on the go, einfach wir starten und das war bisher. Für manche klingt das vielleicht ein bisschen ja, überrumpelt oder so, aber für uns war es immer der richtige Weg. Einfach erstmal gucken, lass uns anfangen und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Die Membership hat nur angefangen, weil wir zu Zeiten der Pandemie diese Livestreams gestartet haben auf so einer Plattform, wo man auf Spendenbasis Livestreams machen konnten. Und das wiederum haben wir nur gedacht, weil wir ja die Workshops nicht mehr machen konnten, die bei uns im Studio immer stattgefunden haben. Also wir haben jahrelang jedes Wochenende ein bis zwei Workshops gegeben. Und als die Pandemie kam, hat das natürlich unser ganzes Business so auf den Kopf gestellt. Und so, ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir das nicht mehr machen können? Dann fehlt uns ja der größte Einnahmebereich so für unser Business. Und dann, genau, dann fing das mit den Livestreams los, ohne dass wir da irgendwie gedacht haben, das wird jetzt eine große Sache oder so. Und ja, aber dadurch, dass wir dran geblieben sind und einfach immer daran geglaubt haben, dass Main Berry ein richtiges Unternehmen ist, haben wir es einfach geschafft, bis jetzt erfolgreich zu sein, ja.
Ja, super toll, auf jeden Fall. Also ich finde bei euch immer sehr spannend, dass ihr ja auch ganz offen immer erzählt, dass ihr euch eigentlich, glaube ich, nur ein Jahr, bevor ihr gegründet habt, kennengelernt habt. Und eigentlich so parallel hat jeder eigentlich sein Ding ja gemacht. Du hast schon Lettering-Workshops gegeben, Sue hat was anderes gemacht. Und ihr habt euch dann erst kennengelernt und seid dann gemeinsam losgelaufen. Da interessiert mich immer total, es ist ja schon eine Herausforderung, zusammen zu gründen. Es kann auch ein großer, also es ist auch ein großer Vorteil. Es ist aber auch eine Herausforderung, würde ich sagen, weil man ja schon, man muss sich ja auf den anderen einlassen. Und häufig ist es ja so, vielleicht, du gründest dann vielleicht doch mit einer Freundin oder so, aber dieses Unbekannte, was hat euch damals so diesen Mut gegeben und was würdest du sagen, wieso konnte das dann so gut aufgehen sozusagen, dass ihr sozusagen eigentlich unbekannt wart und dann hat das aber so gut gematcht? Was für Charaktereigenschaften braucht man dafür?
Ja, ich glaube, die erste ist Zuverlässigkeit. Sue und ich, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile lange, fast 10 Jahre. Dieses Jahr sind es 10 Jahre. Oh, dieses Jahr haben wir Kennenlernjubiläum. Genau, aber als wir gegründet haben, kannten wir uns tatsächlich nur ein Jahr, beziehungsweise nicht mal, weil wir haben erstmal mit Workshops angefangen und jeder hat so für sich abgerechnet. Also wir haben da nicht irgendwie zusammen direkt eine GbR gegründet, sondern ich hatte mein kleines Unternehmen und sie hatte ihrs und dann haben wir uns das einfach so aufgeteilt quasi. Ein Workshop hat sie abgerechnet, einen ich oder irgendwie so. Und wir haben, ich weiß es, also ich glaube, warum wir so schnell zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir was zusammen machen wollen, ist, weil wir halt sehr ähnlich denken, was so kreative Sachen angeht. Also wir haben dieses kreative Kribbeln einfach halt krass beide und wollen so Sachen ausprobieren und voranbringen. Und dadurch, dass ich ja schon Workshops gegeben habe und sie dann dazu kam, also wir haben dann gesagt, okay, lass doch Watercolor Lettering Workshops machen. Und dieses Thema Watercolor war damals noch gar nicht Trend oder so. Also das war, da gab es noch nicht so richtig so Workshops drüber. Und ich weiß noch, dass du sich nicht sicher war, inwiefern man das gut beibringen kann. Voll witzig im Nachhinein, ne? Weil jetzt leben wir ja davon. Aber genau, und dann haben wir das angefangen und weil wir gemerkt haben, dass der Zuspruch so gut war und das Feedback auch so gut war und wir die Workshops ja auch ständig ausgebucht bekommen haben, haben wir halt gemerkt, okay, da könnte noch mehr hinterstecken. Aber das wäre nicht gegangen, wenn wir nicht beide, wir sind beide sehr zuverlässig, beide sehr harmoniebedürftig. Und wir haben beide nicht dieses Bedürfnis, jeden Cent umzudrehen. Ich weiß nicht, welches Adjektiv das beschreiben würde, aber wir hatten noch nie irgendwie Diskussionen darüber, wie viel Geld wir für was ausgeben oder das eine sagt, nee, dafür arbeite ich nicht, das ist mir viel zu wenig oder andersrum, lass das machen und 1000 Arbeitsstunden reinstecken und nichts dafür bekommen. Also diese Arbeitsmoral und wie wir mit Geld umgehen, ist sehr ähnlich. Und ich glaube, das sind so die drei Sachen, die es ermöglicht haben.
Ja, super spannend, die drei Fakten quasi direkt auf die Hand hier zu kriegen. Wenn du jetzt euch jetzt betrachtest, nun hat sich ja deine Lebenssituation auch nochmal geändert, dadurch, dass du einfach Mama geworden bist. Und man kennt es ja, oder ich kenne es auch zum Beispiel aus der Situation mit Kollegen im Angestelltenverhältnis, die keine Kinder haben und man selbst hat Kinder. Da prallen ja einfach zwei Welten aufeinander, die man dann gegenseitig einfach abwägen muss. Das ist halt nun mal so. Wie seid ihr dann damit umgegangen, dass sich ja bei dir quasi dann einfach auch die Prioritäten teilweise wahrscheinlich verschoben haben? Und du natürlich dann auch erstmal sehr stark familiär eingebunden warst. Wie konntest du dann trotzdem deinen Teil leisten, ohne da völlig dran ja, erschöpft zu sein? Und wie konntest du quasi sagen, ja gut, du machst jetzt mal da und wenn du kannst, dann kannst du. Also wie seid ihr da übereinander gekommen?
Also wir haben ja gestartet, da waren wir ja beide einfach frei, wie freie Vögel. Obwohl, wir hatten beide noch eine Festanstellung, aber es war ja schon eine andere Situation. Ich glaube, also erstmal natürlich beim ersten Kind wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Und ich war auch sehr naiv, weil ich also dachte, oh ja, ich sehe ja, wie andere das machen. Und man denkt, man sieht alles, aber man denkt, also man sieht ja eigentlich gar nichts so im Endeffekt. Und nur weil etwas auf Instagram auf eine Art und Weise dargestellt wird, heißt es nicht, dass alles einfach ist. Ich habe gedacht, klar, super einfach, mein Baby schläft ja wahrscheinlich am Anfang nur. Und ich kann dann arbeiten. Und das kam halt beim ersten Kind zum Beispiel gar nicht so. Und das hat alles so, ja, zumindest für mich sehr aufgewühlt. Ich muss sagen, Sue ist schon immer sehr, sie ist ja auch eine meiner besten Freundinnen. So, das ist ja auch, es geht ja darüber hinaus, dass wir nur Kolleginnen oder Geschäftspartnerinnen sind. Und ich glaube, sie hat halt damals natürlich auch gesehen, dass ich struggle und hat mir halt einfach, ja, das hat mir gut beigestanden und zugeredet. Und es war aber auch beim ersten Kind alles noch anders, ne? Weil ich ja gerade auch erzählt hatte, wir hatten ja diese ganzen krassen Strukturen nicht. Wir hatten keinen wöchentlichen Newsletter, keine Membership, keine Angestellten oder Dienstleister und so. Und jetzt beim zweiten, also dazwischen, ich habe ja 4 Jahre Abstände zwischen beiden Kindern, was ich mir auch so gewünscht habe, einfach um nochmal richtig klarzukommen und auch ein paar Jahre richtig gut arbeiten zu können. Und Kinder sind auch echt herausfordernd. Also ich hätte mir nicht denken können, direkt noch ein zweites hinterher zu kriegen. Das war nicht so mein Plan. Und jetzt beim zweiten Kind haben wir natürlich im Vorfeld auch darüber gesprochen, wie werden wir das machen, wie viel Babypause nehme ich. Ich hatte jetzt 6-7 Wochen, wo ich halt wirklich ziemlich raus war. Also ich habe noch in der Gruppe irgendwie mitgeschrieben oder so, aber ich hatte jetzt keine Aufgaben. Also minimale, die ich halt trotzdem noch gemacht habe, aber das war okay. Und dann haben wir relativ schnell nach diesen 7 Wochen haben wir uns zusammengesetzt und haben nochmal richtig darüber geredet, wie es jetzt weitergeht. Einfach um klarzustellen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, wo sind eigentlich für uns beide quasi die Hauptaufgaben, wer übernimmt was. Also einfach nur so mal ein Status quo, dass wir einfach beide auf derselben Seite sind. Und das haben wir gemacht und das war super. Also klare Kommunikation ist sowieso das Allerwichtigste, finde ich. Und für mich ist immer klar, dass Sue sich immer bei mir melden kann, wenn ihr etwas nicht passt. Und ich glaube, andersrum würde sie das ja auch von mir erwarten. Ja, also zurzeit haben wir einen guten Flow, würde ich sagen.
Super schön. Es ist auch mal schön, wenn man das einfach mal so sagen kann und mal den guten Zustand einfach genießen kann, nicht? Weil meistens ist es ja so, irgendwie gesellschaftlich gesehen eilt man immer so weiter und hastet nach dem nächsten und will den nächsten Erfolg haben und hier wieder. Aber dann einfach auch mal in einem Moment zu sein und zu sagen, es läuft gerade eigentlich sehr, sehr gut, so wie es läuft, ist ja total gut für das eigene Gefühl, für das Selbstvertrauen und dann daraus wieder Kraft zu schöpfen. Deshalb finde ich das so super wichtig, eben solche Momente auch einfach mal gebührend so zu umschreiben.
Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt auch wirklich Jahresplanung und sowas und wir haben 1000 Ideen und wir wollen 1000 Sachen umsetzen, aber wir haben sehr doll gelernt, vor allem 2024, uns nicht zu uns nicht zu übernehmen mit den ganzen Sachen, die wir machen wollen und gezielter und fokussierter Projekte machen und die dann auch richtig bewerben, weil sonst kippt alles einfach so über und man macht so 1000 Sachen, aber verfolgt die anderen nicht so richtig. Und ich für mich persönlich habe halt auch gemerkt, ich kann nicht alles machen. Also ich muss halt auch gerade einfach Abstriche machen. Das fängt auch zu Hause an. So, hier sieht es halt einfach aus, wie es jetzt aussieht. Ich habe nicht Zeit für alles, mein Mann auch nicht. Also nicht, dass ich das alles machen müsste, aber es ist halt einfach, es ist gerade nicht die Zeit für ein super aufgeräumtes, organisiertes Zuhause, perfektes, gesundes Essen, dann auch noch super gut arbeiten können und noch parallel die beste Mutter zu sein. Das schaffe ich halt gerade alles nicht. Plus noch dann noch den nächsten Online-Kurs zu produzieren parallel. Also ja, wenn du mich fragst, ich würde jetzt natürlich noch einen Procreate-Online-Kurs machen. Ist es realistisch aktuell? Wahrscheinlich nicht. Aber dann ist es so, ich weiß ja durch mein erstes Kind, es sind alles Phasen, es wird entspannter werden und ich werde wieder auch normal arbeiten können.
Nun ist es ja als Mutter eine der Top-Herausforderungen und auch als Vater, das will ich jetzt gar nicht nur auf die Mütter beziehen, dass man allem gerecht werden will, also insbesondere beiden Kindern, dem Ehemann und sich selbst. Wie genau handelst du das, dass du bei dem Ganzen jetzt nicht zu kurz kommst? Wie schaffst du es, dass du nicht jeden Abend im Office liegst und da noch am Rechner sitzt und vielleicht auch irgendwo Zeiten für dich findest, die wirklich Ruhe für dich bringen?
Ich finde das ja immer ganz schön, auch von anderen zu hören, wie es bei denen läuft. Deshalb, ich habe kein Problem, das zu erzählen. Also ich habe ein Baby, das ist sehr genügsam, aber es lässt sich zum Beispiel nicht ablegen. Also unser Baby schläft an uns, geklebt. Sei es in der Trage oder auf dem Arm oder im Bett halt neben mir nachts. Ne? Also das ist jetzt nicht das Baby, was ich schucke und dann hinlege oder im Kinderwagen stehen lasse und es schläft und ich habe dann Zeit. So ist es nicht. Deshalb, und das habe ich auch bei Instagram, zeige ich das ja auch, wenn ich mit ihm in der Trage arbeite, dann geht das gut. Also ich kann damit Pakete machen, damit mit diesem Kind kann ich Pakete packen und solche Sachen. Das ist kein Problem, aber es ist nicht so, dass ich viel meinen Körper so für mich habe. Und deshalb machen wir das so abends, dass mein Mann das Baby nimmt die ersten Stunden. Also wir haben ja noch ein erstes Kind und der braucht auch noch viel. Er ist halt erst 4 und ich mache eine Einschlafbegleitung. Also es ist nicht so, dass wir sagen, gute Nacht und machen die Tür zu und dann schläft das Kind, sondern ich lege mich dazu, ich lese vor und bin halt auch wirklich bei ihm, bis er einschläft. Und das kann auch mal eine Stunde dauern. Und da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht super ungeduldig werde, weil manchmal liege ich da einfach nur und denke mir so, ich will jetzt einfach Zeit für mich haben und nicht hier liegen und warten, dass du einschläfst. Und dann, genau, und dann gucke ich halt einfach, dass ich einfach die Ruhe schon da, also wenn ich meinen Großen ins Bett bringe, dass ich da schon runterfahre. Mein Mann hat ja das Baby und dann gehe ich zu mir ins Zimmer, bin ja dann alleine und das ist so meine Me-Time. Im besten Fall muss ich dann nicht mehr arbeiten und dann mache ich einfach. Also zurzeit mache ich ganz viel für den Rücken, weil ich tatsächlich auch Rückenprobleme bekommen habe, weil ich mich ja nicht drum gekümmert habe. Und dann mache ich meine Dehnübungen, ich lese viel abends und versuche so halt einfach so Zeit für mich zu nehmen. Genau, und dann kommt das Baby so um ja, 11, 11:30 meistens, bringt er mir den dann und dann schläft er bei mir.
Ja, das ist natürlich ein gutes Konzept, was ihr da schon habt, weil das ist ja so die Hauptherausforderung, glaube ich, bei zwei kleinen Kindern, die einfach wahnsinnig viel Nähe, Liebe, Aufmerksamkeit brauchen und das dann über die eigenen Grenzen hinweg ja auch zu geben, weil, sind wir mal ehrlich, wer kann jeden Abend total entspannt ein Kind ins Bett bringen und dann noch entspannt für sich? Und es ist halt manchmal ein Abend, da geht's, ist man selber ruhiger, dann ist man an manchen Abenden innerlich aufgewühlt und denkt an die nächste Aufgabe schon so. Aber das stelle ich mir halt sehr anspruchsvoll vor, gerade als Mama von nur einem Kind sozusagen, dass du ja nie sagen kannst, er macht jetzt und ich bin raus sozusagen, ja, sondern es muss sich halt aufgeteilt werden so. Wie gehst du daran, dass du da quasi ja entspannt bleibst sozusagen, dass das sozusagen sich für dich gut anfühlt?
Was mich halt schon manchmal nicht, also ein bisschen aus dieser Gelassenheit rausbringt, das ist, dass ich denke, mein Gott, das sind jetzt schon fast, also 5 Monate, wir gehen auf den 6. Monat zu und ich habe noch keinen Abend seit der Geburt des Babys irgendwie einen Abend mit meinem Mann verbracht, so wie früher, wir haben immer dann noch irgendwie was auf dem Sofa gegessen und was geguckt oder so, ne, so ein bisschen, keine Ahnung, ist vielleicht jetzt nicht so healthy, aber einfach um runterzukommen und auch immer zu quatschen und einfach so Zeit zu zweit auch zu verbringen. Das hatten wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Und ich denke mir so an manchen Momenten so, das wird irgendwie, das kann ich nicht mehr aushalten. Früher hätte ich gedacht, das wird nie wieder so sein. Jetzt weiß ich aber vom ersten Kind, doch, es kommt wieder. Also es ist jetzt wirklich nur eine Phase und manchmal sprechen wir darüber, also mein Mann und ich, so wie lange glaubst du, dauert das jetzt noch? Also diese Situation, so wie wir sie jetzt haben, weil es wandelt sich halt einfach die ganze Zeit. Und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis wir auch das Baby dann abends hinlegen und dann halt wirklich einfach wieder irgendwie was zu zweit gucken können oder so. Mein Wort auch für dieses Jahr, ich mag das auch gerne, mir so ein Leitwort zu nehmen, an das ich mich so festhalte, ist Gelassenheit. Und ich versuche einfach wirklich eine Mischung aus radikaler Akzeptanz und Gelassenheit zu praktizieren. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und auch wenn das jetzt super zen klingt, manchmal raste ich auch komplett aus, weil ich denke, ich kann das nicht so machen. Aber ich muss sagen, jetzt beim zweiten Kind funktioniert es ganz gut.
Ich finde auch, was so bei diesem ersten Jahr gut hilft, zumindest hatte ich das Gefühl, ist tatsächlich dieses ganze Oxytocin von dem ganzen Gestille und so. Also ich denke immer daran zurück, an diese Zeit, wenn du das jetzt gerade so nennst, mit diesem Zen-Zustand, das hatte ich auch so krass. Ich war die Ruhe selbst, weil ich irgendwie so voll mit diesem Kuschelhormon war, dass ich irgendwie gar nicht, also mich hat nichts aus der Ruhe gebracht, so.
Ich bin nicht so ruhig. Also vielleicht klingt das so, aber ich bin schon manchmal, dass ich so, wie so, ich weiß nicht, dass ich einfach denke, nee, ich kann jetzt nicht mal hier liegen, zum Beispiel bei der Einschlafbegleitung, ne, dass mich das so richtig packt, dass ich einfach aufstehen will. Aber ich versuche es einfach nach außen hin zu transportieren, so gut wie es geht. Also klar, ich stille zum Beispiel auch, also ich habe das Glück, dass es auch gut klappt und alles. Und ich bin da auch dankbar für, weil das einfach auch für die Krankheiten, natürlich hatten wir jetzt auch 1000 Krankheiten schon, beim zweiten Kind ist es halt nicht zu vermeiden. Aber ja. Doch, ich genieße es halt schon und wenn ich merke, es kommt so eine Unruhe in mir auf, dann versuche ich wenigstens, das so nicht weiterzutragen, weil mir das dann auch leid tut für mein älteres Kind, weil der kann ja nichts dafür, dass ich overtouched bin.
Ja, man muss es halt mit sich selbst austragen. Das ist halt die Herausforderung so als Eltern, dass man halt in sich damit, man muss in sich diskutieren und quasi klarkommen und dann nach außen, wie du sagst, irgendwie die Ruhe zu haben und zu sagen, okay, der Zustand jetzt, ich habe jetzt noch eine Stunde Geduld und danach geht's weiter und so weiter. Ja, es ist super herausfordernd und ich glaube gerade, wenn du eben, ja, du hast ja auch die ganze Zeit schon gearbeitet. Ich habe tatsächlich eine längere Pause dann auch einfach gemacht. Ich habe dann auch gesagt, ist mir jetzt gerade alles egal, ich kann das jetzt gerade nicht. Wenn dann natürlich noch diese Aufgabe Arbeit dazu kommt, ist das ja nochmal was deine Synapsen beschäftigt. Und auch wenn es gut läuft, sind ja trotzdem Sachen zu tun und du musst die irgendwie alle auf dem Schirm haben. Da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Wie organisierst du dich denn, damit du, wenn du dann Baby frei hast und große Kind in der Kita ist, dass du dann loslegen kannst und genau weißt, was du jetzt machst? Du hast schon gesagt, die Strukturen, aber was nutzt du sonst noch so an Tools für dich?
Also seitdem ich Mama bin, bin ich sehr effizient, muss ich sagen. Also die Zeit, die ich habe, wird sehr effizient genutzt und ich schaffe viel in kurzer Zeit. Aber ich mache mir auch To-Do-Listen. Also ich habe immer meine Apple-Notizen, ne, die von Apple halt. Und immer, wenn mir was einfällt, was ich machen muss, dann schreibe ich das da rein. Und manchmal organisiere ich die dann auch. Also ich schiebe dann so die Prio-Aufgaben nach oben, damit ich einfach am nächsten Tag weiß, zum Beispiel jetzt Buchführung. Ne? Also ich muss die Belege zusammensuchen und mit der Steuerberaterin das abklären und so weiter. Das weiß ich, steht halt immer Anfang des Monats an. Das heißt, das mache ich und wenn ich mich erwische, dass ich so abschweife und dann schon auf Pinterest hänge und mir schon eine Real-Idee raussuche oder keine Ahnung, dass ich denke, nee, komm, mach das erstmal zu Ende, dann hast du eine Sache abgehakt, weil ich hasse es nicht mehr als dieses so Aufgaben, die man eigentlich erledigen will und die ziehen sich wie Kaugummi über Tage. Das ist, ja, das passiert natürlich, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber ich versuche es zu vermeiden. Genau, also die To-Do-Liste arbeite ich ab und meistens ist es auch so, dass du und ich uns halt auch kurz updaten, so meistens vormittags, wir haben keinen festen, also wir machen das nicht nach festem Ablauf, aber so, dass jede so sagt, woran sie ist und dann fällt ja auf, wenn irgendetwas dringend von der anderen gebraucht wird oder wie auch immer. Ne? So heute hat Sue zum Beispiel gesagt, ich mache heute hauptsächlich, bereite ich das Livestream-Motiv vor für Sonntag, weil das dauert ja auch super lange und das will man ja auf keinen Fall irgendwie auf den letzten Drücker machen, damit es auch eine entspannte Sache ist. Und ich habe gesagt, ja, ich mache noch die Buchführung fertig, ich mache den Podcast mit dir und kümmere mich noch um die wichtigsten Mails. Ja, dann sind die 3 Stunden ja auch schon um. So.
Ja, das ist wirklich nicht viel, das stimmt. Ja. Fällt bei euch wiederum auch auf, dass ihr aber auch super viel selbst macht. Man sieht ja bei euch in den Stories auch immer, wenn ihr ein neues, tolles Produkt habt, dass ihr die auch nach wie vor selber versendet. Oder ich habe auch öfter schon gesehen, dass ja Sue ganz oft für euch den Satz auch macht bei Druckprodukten und sowas. Also ihr macht ja so viel noch selbst. Du hast gesagt, ihr habt eine Mitarbeiterin.
Fest, ja.
Mhm. Eine feste Mitarbeiterin, genau. Aber wieso macht ihr so viel selbst?
Wir haben aber tatsächlich auch schon viel abgegeben. Vor allem seit 23, würde ich sagen. Also die ganze Membership hat eine Dienstleisterin für uns gebaut, die Website auch. Und unsere Kollegin Mara, die festangestellt ist bei uns, die übernimmt auch ganz, ganz viel. Also wir haben schon gelernt, dass wir nicht alles selber machen müssen, halt auch einfach, weil unser Stundenlohn ist ja natürlich auch super teuer. Den müssen wir ja eigentlich für größere Projekte investieren als für Pakete packen. Das war ein Punkt, so ein bisschen Liebhaberei, muss ich sagen. Also einfach, weil es schön ist zu sehen, wer alles bestellt und dass es wirklich so durch unsere Hände geht. Wir haben aber jetzt auch die Entscheidung getroffen, dass wir es wahrscheinlich auslagern werden mit dem Versand und suchen uns da gerade passende Dienstleister, die halt eng mit uns zusammenarbeiten, damit diese persönliche Note halt trotzdem noch da ist. Ne? Also, dass immer was beiliegt, dass, ja, irgendwie etwas Schönes daraus gemacht wird und nicht einfach so ein Standard-Fulfillment. Ja, also wir versuchen schon viel abzugeben. Hatten gestern auch schon einen Call für was anderes, was wir nicht selber machen wollen, weil keine Zeit. Also das, da sind wir besser geworden drin.
Woher kommt diese Unternehmerdenke? Woher wisst ihr, dass es jetzt sinnvoll ist, das zu machen? Und ja, man merkt ja, ihr entscheidet unternehmerisch dann, dass Sachen gut sind. Und du hast ja ganz in der Einführung zum Beispiel gesagt, du hast nicht BWL studiert.
Ja.
Genau, aber wie, und man muss ja trotzdem entweder, klar, man kann sagen, man hat ein Gespür, aber man kann auch sagen, man hat irgendwie einen Opa gehabt, der war Unternehmer. Mhm. Also ich meine nur, woher hast du dieses oder wo habt ihr beide das her, dass ihr dann ja anscheinend zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen unternehmerischen Entscheidungen trefft.
Ja, wir sind beide, kommen ja nicht aus diesem BWL-Gebiet oder so. Und wir sind auch beide nicht wirklich, also wir führen keine Excel-Tabellen und vergleichen alle Zahlen. Wir haben, natürlich wissen wir, was bei uns abgeht, aber tatsächlich weiß Mara zum Beispiel mehr im Detail, was wo reinkommt und so, weil sie sich halt einfach mehr damit, also so in die Tiefe. Wir wissen, okay, das läuft gut, das läuft nicht so gut. Wir könnten wahrscheinlich viel strategischer noch sein, also noch viel performanceorientierter. Wir sind da schon sehr auch viel aus dem Bauch heraus. Aber wir merken halt, vor allem in diesen Jahresplanungen, die wir bisher schon 2-mal hatten, wenn wir da sitzen zu dritt und sagen, okay, was wollen wir machen? Was lief denn gut? Was machen wir nochmal? Was lassen wir lieber sein? Merken wir ja auch, dass die Zeit der größte und wichtigste Aspekt ist. Und wenn wir keine Zeit haben, dann können wir diese ganzen Sachen nicht machen. Andererseits wollen wir ja natürlich auch Produkte rausbringen, die uns mehr Zeit schenken. Also wir wollen ja keine Produkte kreieren, wo wir jeden einzelnen Part irgendwie selber machen müssen oder keine Ahnung, zum Beispiel früher hatten wir Papeterie im Online-Shop und haben so kleine Notizblöcke verschickt oder Artprints und so. Das lohnt sich halt nicht für uns einfach, weil wir nicht so skalieren können oder möchten, dass es halt wirklich sich lohnt und deshalb haben wir auf andere Produkte gesetzt. Und das, also woher das kommt, ich glaube, bei uns einfach vom Ausprobieren und einfach so über die Jahre.
Und ihr macht den Versand halt eine Weile selbst, bis ihr merkt, okay, jetzt lagern wir ihn aus. Aber erstmal alles sozusagen selber durch die eigenen Hände gehen lassen.
Ja, und auch nicht so sehr, weil wir jeden Cent sparen wollen, sondern wir müssen, also klar müssen wir gucken, dass es sich dann lohnt und wir nicht zu viel abgeben müssen, aber ja, jetzt so nach ein paar Jahren Adventskalender machen und so können wir ja schon sagen, okay, die Stückzahl lohnt sich, dass wir das abgeben können, zum Beispiel.
Wie sieht denn das jetzt aus, wenn du dran bist mit Livestream? Wie organisierst du denn diese Aufgabe für dich und organisierst das Baby weg? Wie machst du das?
Die Livestreams, das ist tatsächlich super toll und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das machen, statt den Workshops, auch wenn sich viele Leute die Workshops wünschen und das kann ich auch verstehen, aber die Livestreams geben mir die Möglichkeit, einfach von zu Hause, also ich fahre, also der Livestream ist um 11, um 10 stille ich nochmal. Und dann fahre ich los, um 11 sitze ich im Livestream und streame meistens so bis 12:30. Und dann bin ich kurz vor 1 wieder zu Hause. Also ich bin nicht mal 3 Stunden weg. Bei einem ganz kleinen Baby ist das ja schon ein langer Zeitraum. Vor allem, wenn die halt nur gestillt werden und nicht die Flasche nehmen. Genau. Aber ja, also das geht ganz gut. Und das ist tatsächlich für mich richtig toll, weil ich dann halt zweimal im Monat halt an diesen Sonntagen halt wirklich raus bin und mich mit unseren Friends halt unterhalten kann, also alle Member in unserer Membership und halt einfach wirklich auch zum Malen komme. Das ist wirklich richtig toll. Ja, und früher die Workshops, die gingen ja schon 4 Stunden plus vorbereiten und nachbereiten. Da waren wir ja den ganzen Tag im Studio. Das ist schon sehr cool jetzt.
Wie habt ihr denn das jetzt umgebaut? Also euer Studio kennt man ja auch aus den Stories, nicht? Ist das nicht mitten in Bonn irgendwo?
In der Altstadt, genau.
Genau. Ich war noch nie in Bonn, also aber es sieht immer sehr schön aus mit euren Kirschblütenbäumen und so, die man da immer sieht und so, wenn es soweit ist dann. Wie habt ihr denn das Ganze jetzt umgebaut, nicht? Also früher haben ja da an einem großen, langen Tisch die Workshops stattgefunden, aber jetzt habt ihr da euer Aufnahmestudio, das ist ja auch mega professionell alles aufgebaut. Wie habt ihr euch das alles drauf geschafft? Hat euch das jemand aufgebaut? Wie habt ihr euch das eingerichtet und wie nutzt ihr generell jetzt euer Studio so von den Räumlichkeiten?
Ja, genau. Ja, früher war das halt ausschließlich Workshop-Raum. Plus wir haben ein Lager, wo halt schon immer unsere Online-Shop-Sachen drin sind. Aber das war's, genau. Und dann, als wir die Workshops ja nicht mehr gemacht haben, hat sich aber in keinem Moment die Frage gestellt, so, dann brauchen wir das ja gar nicht mehr. Weil so ein langer Tisch ist schon sehr praktisch, auch wenn wir packen tatsächlich oder wenn wir Ware annehmen, einfach um das erstmal aufzustellen, zu gucken, was da überhaupt alles drin ist, dass alles richtig ist. Und also ein langer Tisch ist einfach für uns immer richtig gut, der ist aber immer vollgepackt mit Kartons und Packmaterial und so. Den nutzen wir nur noch dafür oder halt privat für irgendwelche Veranstaltungen. Und dann haben wir ganz am Eingang so einen Raum, der war früher wie so eine Art Galerie, sag ich mal, oder so, wo wir einfach unsere Produkte auch präsentiert haben. Daraus haben wir ein Aufnahmestudio gemacht und das ist mit künstlichem Tageslicht und das ist, ja genau, es ist alles so soundproof und hat richtig gutes Equipment. Da haben wir uns aber auch Hilfe geholt, weil sich da einzuarbeiten, was man braucht und dann noch die richtigen Sachen bestellen und auch montieren und so, ist ja nicht so einfach. Und da hatten wir, genau, da hatten wir auch professionelle Hilfe und ja, so nutzen wir das Studio. Und es arbeitet auch ein Ex-Kollege und auch guter Freund von Sue, der arbeitet auch von dort aus, macht er quasi remote.
Ist mittlerweile auch eine bunte Mischung da sozusagen, ja, bei euch. Genau. Aber es ist wahrscheinlich wie oft, du fährst dann nur zu den Livestreams dahin und ansonsten arbeitest du von zu Hause.
Ja, oder auch zum Packen. Also wenn ich merke, weil wir verschicken ja dauerhaft Aquarellkästen und aktuell ja auch noch Sus Buch. Genau, also dann fahre ich auch rüber und packe. Aber das ist vielleicht 2 bis 3 Mal die Woche. Also wir verschicken jetzt nicht täglich, wir sammeln und dann 2 bis 3 Mal die Woche verschicken wir dann.
Nun stecken wir ja gerade mitten in wirtschaftlichen Herausforderungen. Viele Unternehmen machen ja auch zu und gerade die Kreativbranche ist ja nun auch wirklich ja so ein bisschen gebeutelt. Wie merkt ihr denn das? Wie kommt das bei euch an?
Es ist sehr privilegiert, wenn ich sage, dass wir das nicht so zu spüren bekommen, zum Glück, weil wir durch die Membership halt eher den Leuten quasi diesen Raum geben, Zeit für sich einzuräumen. Also ich glaube, hätten wir jetzt einen richtigen Online-Shop mit Künstlerbedarf und sowas alles und würden eher unsere Karten darauf legen, dann ja, dann würden wir das wahrscheinlich doller spüren. Aber bei uns, die Membership, es kommen und gehen immer Leute. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben gemerkt, dass jetzt super viele Leute abgesprungen sind und wir das Feedback bekommen, sie haben jetzt keine Zeit mehr dafür. Aber natürlich zur Pandemiezeit war der Höhepunkt. Für viele andere Unternehmen war das ja andersrum. Und wir hatten das Glück in dem Moment, in so einer blöden Situation auf der ganzen Welt, halt irgendwie richtig Wachstum gewonnen zu haben, weil die Leute halt einfach gemerkt haben, sie brauchen eine Ablenkung und sie haben wieder Hobbys gesucht und ja, wir sind einfach sehr glücklich darüber und sehr dankbar, dass bei uns die Leute halt einfach zu uns kommen, weil sie kreativ sein wollen und das einfach und wir sie auf dieser kreativen Reise auch begleiten dürfen.
Und wenn du jetzt an eigene Produkte denkst, also die ihr ja auch macht und da gibt es ja auch sowas wie Papier ist teurer geworden, ja, oder eben die Lieferanten, also das sind ja auch so wirtschaftliche Herausforderungen. Ja. Da habt ihr aber auch Stabilität soweit, dass ihr nicht sagt, okay, da ist uns jetzt der Lieferant X weggebrochen, weil die sind halt nicht mehr da.
Oder nee, teurer sind sie geworden, das stimmt. Aber wir bringen ja auch nicht so viele Produkte raus. Also klar, beim Adventskalender, das war ja ein Aquarellbuch und mit sehr hochwertigem Papier, da haben wir gemerkt, da müssen wir schon ordentlich in die Taschen greifen, weil es war schon ein teures Produkt. Und wir wollen aber andersrum das auch nicht immer so teuer machen, damit die Leute sich das halt auch leisten können. Also da, ja, wirtschaftlich gesehen hätten wir zum Beispiel das teuer machen können, wäre vielleicht auch besser gewesen. Aber ich denke mir, wir finden da eigentlich immer einen ganz guten Weg. Und dadurch, dass unser Business ja nicht von diesen Produkten komplett abhängig ist, haben wir da immer die Möglichkeit, so ein bisschen die Balance zu finden.
Ja, es ist bei allen irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Punkte, wo es dann irgendwie doch bemerkbar wird oder dass man dann eben feststellt, ein Partner, mit dem man kooperiert hat, die haben kein Budget mehr oder so. Also irgendwo spüren es alle, habe ich das Gefühl. Was würdest du denn sagen, welchen Tipp würdest du denn anderen Müttern geben, die überlegen, dann nach der Geburt ihres Kindes direkt wieder einzusteigen und so wie du es auch gemacht hast, wieder mit dem Arbeiten direkt loszulegen, so nach einer kurzen Pause von maximal 2 Monaten. Was sollte man vorbereiten dafür? Was ist sinnvoll? Wie kann das gut gelingen?
Also erstmal würde ich, glaube ich, empfehlen, das nur zu machen, wenn man wirklich das aus dem Herzen heraus machen möchte und nicht aus Druck von außen. Ich glaube, manchen Müttern geht das halt so, dass sie denken, sie müssen es machen, weil sie sonst halt nicht mehr interessant sind oder sich nicht mehr finden werden. Und da würde ich sagen, oder ich würde gerne so die Sorge vielleicht nehmen, das kommt alles wieder und es zu überstürzen ist auch nicht gut. Wenn es aber so ist wie bei mir, dass man zum Beispiel einfach schon etablierte Strukturen hat und man möchte einfach weitermachen und nicht jetzt neu gründen oder so, dann würde ich empfehlen, erstmal auch Druck rauszunehmen und einfach jeden Tag als Neuanfang betrachten und einfach schauen, was der Tag bringt und halt das Beste draus zu machen und nicht versuchen, alles gleichzeitig machen zu wollen. Also vielleicht eine Tagesaufgabe festlegen und wenn man die geschafft hat, einfach auch glücklich zu sein, dass man was geschafft hat, weil es gibt viele Tage, an denen man gefühlt nichts schafft. Ich glaube, ich schaffe trotzdem viel jeden Tag, aber wo man denkt, oh toll, wieder nichts auf die Kette bekommen. Und auch solche Tage sind halt vor allem mit kleinem Baby normal.
Vielen Dank für diese ermunternden Worte. Ich würde dir gerne 10 Fragen zum Abschluss stellen. 10 Entweder-Oder-Fragen, die stelle ich immer jedem. Dann lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen, zu welcher Fraktion du so gehörst.
Okay.
Los geht's. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder digital planen?
Digital.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail.
Nachtigall oder Lerche?
Lerche.
Virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Hausschuhe.
Ja, das ist jetzt bei euch ein bisschen hinfällig, aber ich frage mal andersrum. Instagram oder YouTube?
Gute Frage. Ich hatte früher auf jeden Fall Instagram gesagt. Mittlerweile, ja, ich bleibe bei Instagram, aber es könnte sich wandeln bald.
Auto oder Bahn? Oder Bus oder so?
Bahn.
Okay.
Ich habe mich gerade selbst überrascht.
Bahn? Oh, ich finde Bahn toll. Okay, und die letzte Frage wäre, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderbauernhof.
Okay, super. Dann bist du durch mit den 10 Fragen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für die ehrlichen Einblicke. Super spannend zu hören. Ich glaube, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich verlinke natürlich alles zu dir und zu May & Berry unten in den Shownotes. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, euch über die kreative Membership informieren, dann schaut einfach in die Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir ganz viel Erfolg weiterhin zu wünschen. Und ich wünsche dir, dass bald wieder die Phase ist, wo du mit deinem Mann einfach abends mal auf der Couch zu zweit schnacken kannst und ganz entspannt was Schönes essen kannst.
Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank, das hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr mal wann anders nochmal austauschen und uns updaten, wie es jetzt so ist.
Ja, sehr, sehr gern. Mach's gut.
Mach's gut.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.